herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir den Film minutenweise besprechen, auseinandernehmen, analysieren und wild rumspekulieren. Wir sind in Minute 95 schon, Folge 95, und da passiert gar nicht so viel. Ich versuch's mal. Obwohl, nee, erstmal stelle ich euch meine Freunde vor. Da ist der Simon.
Zach.
Und der Christian.
Hallöchen.
Hallöchen. So, dann haben wir das nämlich schon abgehakt. Jetzt kommt das Schwierige. Die Zusammenfassung. Also, eigentlich gar nicht so viel. Wir sind immer noch in der Rückblende. Ratte erzählt seine Version der Dinge. Was passiert ist bei dem Einbruch? Wir kriegen da ein paar neue Insights sozusagen, was da passiert sein soll. Bevor die zwei abhauen, da wird noch ordentlich Druck ausgeübt auf den armen Ratte, bevor die zwei den Rattenbau verlassen, zerdeppert Andy mit seinem Basie noch den Fernseher. Und dann geht's ab zurück an den Bombentrichter. An den verregneten Bombentrichter, wo die den Schlucke ausbuddeln.
Jo.
That's it.
Ja, da wird nach Hinweisen gegraben sozusagen.
Aber also, wir erstmal sehen, ist natürlich die POV von Ratte, also die subjektive. Mhm. Und da geht's ziemlich lange, genau aus der Sicht von Ratte, an irgendeinem Punkt kommt er dann neben der Kamera her, quasi. Aber, also er war die ganze Zeit neben der Kamera, aber die Kamera möchte erzählen, dass wir seine Augen benutzen.
Genau.
Also wir sehen alles durch seine Augen. Ich vermute auch, dass diese ganze Szene eigentlich in einem Take gedreht wurde und dann zugunsten des Tempos, damit das Tempo ein bisschen schneller wird, einmal geschnitten wird. Also wir sind hinter Schlucke, wir kommen hinter ihm auf den Tresor zu, die Kamera schwenkt rechts rüber zur Tür, als Schlucke dann abhaut und sagt, nix, ne? Dann haut er ab, dann geht er die Treppe runter und die Kamera geht immer noch hinter ihm her und da ist ein Schnitt von im Raum zu raus die Treppe runter. Ich glaube aber, das ist in einem gedreht worden, das sieht mir so aus.
Ah, ja.
Das Licht auch ist so aufgebaut, als hätte man das in einem machen können.
Dann so Steadicam-mäßig hinterhergelaufen.
Hinterhergelaufen, einfach, genau. Und dann geht er die Treppe runter, Schlucke sagt, weiß ich nicht, müsst ihr gleich sagen.
Ja, da kommen wir dazu. Halt. Ja.
Wir beschreiben das nochmal ein bisschen genauer.
Genau. Ich kann nicht mehr so blöd hier. Genau, und irgendwann.
Wow, wir haben Martin Semmelrogge zu Gast.
Ja, Überraschung.
Ja, unglaublich.
Und irgendwann kommt Ratte dann links neben der Kamera hergelaufen, also kommt dann vor die Kamera wieder ins Bild. Aber das dauert noch, bis wir da sind. Aber grundsätzlich haben wir hier die ganze Zeit eine Subjektive. Also wir kriegen die Geschichte ganz klar aus Rattes Sicht, aus Rattes Blickwinkel erzählt. Und wir sehen immer noch nicht alles, was passiert, natürlich.
Genau.
Aber immer hinter Schlucke sind.
Da kommt man dann aber irgendwann nochmal zu. Das dauert auch gar nicht mehr so lange, bis wir dann nochmal die Gegenperspektive bekommen. Aber wir sind im Flashback und Ratte läuft Schlucke quasi nochmal nach, weil der ja da noch am Rummerkram war, wie er letzte Woche gesagt hat.
Genau, und dann hat er ja die Frage gestellt, was suchst du denn da? Mit dem Satz hatten wir ja quasi die letzte Folge beendet.
Genau.
Antwort von Schlucke ist dann Antwort von Schlucke ist
nix. Mit so einem nervösen Grinsen. So, nix.
Also, ja. Das ist, hat so was leicht Kindliches auch jetzt, die beiden Sachen, weil Ratte fragt ja auch nochmal nach, ne? Du hast doch gerade was rausgenommen, ne?
Ja, genau.
Du hast doch gerade was rausgenommen, ne?
Und dann kommt Schlucke mit seinem, wie er gerade so als Kind bei irgendwas erwischt wurde, so,
ja.
Nein!
Das ist so ein bisschen,
alles so kindlich, ne?
Ja, voll kindlich und übertrieben, aber er fühlt sich auch gerade in dem Moment, bei diesem Nein, habe ich auch gedacht, fühlt er sich ganz gut, weil der hat es hingekriegt, den Schlüssel da rauszuholen, ne?
Genau. Also, das wollte jetzt erstmal, der nimmt mir keiner weg.
Das ist schon mal für ihn so ein kleiner, wie so ein Mini-Triumph und der weiß jetzt was und hat jetzt was, wovon Ratte nichts weiß und das wird ihm zum Verhängnis leider später.
Ist so, ja, und vor allen Dingen der Eindruck, der jetzt entsteht, ist wirklich, eigentlich hat Ratte den richtigen Riecher gehabt und alle wissen's, aber Schlucke glaubt bis zum letzten Moment immer noch, dass er irgendwie da jetzt aus der Nummer noch rauskommt und irgendwie da ganz große Probleme noch zu verhindern schafft.
Mhm.
Und das Geile ist halt, also wir kriegen dann ja nochmal, im Prinzip, wenn Schlucke da vorsitzt, er steht dann so auf, als wäre er erwischt worden, da passt zu diesem kindlichen Verhalten auch wieder der super bunte Rucksack, den er auf hat, ne? Das ist so ein bisschen Schuljunge-Eindruck.
Ja, da kommt wirklich richtig Comedy, ne?
Also
wie der daher rumpelt
ulkig.
Mit diesem Rucksack, der so rumschlabbert.
Genau, und dann
komm, Physik fängt gleich an, komm.
Ja, Frau Müller, komm, wir müssen vor ihr da sein. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass er dann quasi vom Tresor hockend aufsteht, dann dieses, nein, ne, so mäßig, und dreht sich, jetzt habe ich wieder mäßig gesagt, da habe ich übrigens ein nettes Gespräch neulich gehabt mit einer Zuhörerin, die gesagt hat, ihr wäre aufgefallen, dass ich in letzter Zeit öfter das Wort mäßig benutze, deswegen ganz lieben Gruß an der Stelle nochmal. Ja, auf jeden
Wir
Fall
zählen mit.
Humpelt er jetzt so vom Tresor rüber Richtung Tür und dann kriegen wir nochmal, die Kamera bleibt quasi einen Moment stehen, dass wir quasi auch noch Rattes Taschenlampe flackern immer sehen, also der leuchtet vorher Schlucke schon immer ins Gesicht auch, ne, immer wenn er sagt, ja, du hast da doch gerade was rausgeholt, hatten wir ja schon mal mit dem Taschenlampe ins Gesicht leuchten und leuchtet dann jetzt auch nochmal in den Tresor rein und dann sehen wir schon mal quasi 1:1 fast die gleiche Perspektive, die wir, glaube ich, in, habe ich mir aufgeschrieben, Minute 27, 28 schon mal gesehen haben, als Kampmann hier, ja, Schlucke, ich mach's, toll, ich wusste, du bist der Mann der Tat. Dann macht er den Safe auf und legt den Schlüssel rein. Und dann kriegen wir ein Close-Up, dass er den Schlüssel halt genau in die Mitte dieser Ablage legt. Weil links ist so ein Etikett drauf, wo steht Porto. Da steht ja noch diese rote Metallkasse drin. Und rechts ist eine Aufschrift mit Verträge. Oder, nee, Versicherungen steht da, genau. Da steht Versicherung. So, und diese Gegenüberstellung, da wissen wir, okay, rechts lag safe die Mappe von Andys Krankenakte und links ist die Portokasse, die offensichtlich keiner mitgenommen hat. Ne? So, und genau dazwischen lag der Schlüssel. Und die Perspektive kriegen wir jetzt nochmal, um zu zeigen, da war der Schlüssel, jetzt ist er halt nicht mehr da. Damit alle wirklich sicher sind, überhaupt, Schlucke hat den Schlüssel.
Überhaupt ist das sehr aufgeräumt auch da in dem Tresor und hell verhältnismäßig, weil Tresore sind ja oft auch so ganz schwarze Löcher, ganz dunkel. Und das ist ganz aufgeräumt und sauber, damit man das versteht auch, damit man diesen kleinen Gegenstand, diesen MacGuffin, diesen wichtigen, damit man weiß, wo der gelegen hat und damit man das so ein bisschen abspeichern kann.
Ja, ich habe mir die Perspektive jetzt auch nochmal verglichen mit Minute 27. Ist ein bisschen weiter weg, also ne, wir haben vorher so eine richtige Close-Up-Einstellung, dass man wirklich den Schlüssel wahrnimmt, der jetzt da fehlt. Und da steht auch diese Packung Disketten direkt dahinter, quasi, der legt den Schlüssel so davor. Jetzt ist die Packung Disketten hinter die Portokasse gewandert, also wurde da wirklich schon gewuselt. Ja,
da richtig rumgekramt.
Der war da am Rumkramen, hat der Ratte schon recht gehabt. Naja, und das ist mir halt aufgefallen. Ne? Und der Zeitpunkt jetzt ist ja ganz entscheidend, denn Schlucke glaubt ja, er hat alles damit quasi jetzt gerettet. Dabei ist in der Zwischenzeit ja schon lange alles leergeräumt. Das heißt, Melanie hat ja zwischen Schlüssel wird abgelegt und Schlucke glaubt, mit dem Schlüssel alles gerettet zu haben. Das war ja schon leergeräumt. Das heißt, sie ist ja schon lange am mit Kofferpacken schon auf dem Weg Richtung Malle.
Stimmt.
Das heißt, Schlucke weiß ja gar nicht, dass sein Tod am Ende völlig umsonst war. Weil ja nichts mehr im Schließfach war, was er noch hätte beschützen können. Also das ist schon ein trauriger Moment, muss ich sagen.
Der Schlüssel hatte schon eine kleine Reise hinter sich. Der ist da schon wieder zurückgebracht worden.
Genau.
Stimmt.
Der wurde zwischendurch wieder reingeschmuggelt. Ja.
Genau, ja. Und jetzt will er natürlich schnell weg, weil eigentlich wollten die auch rausgehen, um zu gucken. Ne, da war ja dieses Geräusch.
Ja, ja. Und wo Schlucke ja auch das Setup für geliefert hat mit dem Steinwurf, ne?
Also, genau, ne? Und deswegen humpelt er dann weg, hast du ja gerade schon gesagt, und dann sagt er auch, komm, lass uns gehen, ne? So, komm.
Lass uns gucken. Sag, komm, lass uns gucken.
Ah ja, genau, ich habe eine sehr schlechte Handschrift, weil wir gucken und gehen irgendwie gleich aus. als er dann da so weghumpelt und er macht ja so eine richtige Wellenbewegung, also geht so richtig hoch und runter dabei, hat mich voll erinnert an Alf. Weißt du, wenn Alf ist ja auch nur so eine Puppe. Und der ist ja meistens hinter dieser Durchreiche oder hinter der Couch oder so. Und wenn der dann läuft, dann macht er auch immer so eine ganz unnatürliche Hoch-Runter-Bewegung.
Stimmt, weil das eine Puppe ist, ja sicher.
Voll geil. Und die einzigen Male, wo man quasi das Unterteil von Alf auch sieht, ist ja quasi im Vorspann. Das auch immer. Oder manchmal so ganz zwischendurch, wenn er irgendwie außerhalb des Tenner-Hauses irgendwie unterwegs ist, dann ist der mal so ganz körpermäßig zu sehen. Keine Ahnung, ob sie da einen kleinwüchsigen Menschen genommen haben oder ein Kind oder so. Ne?
Nicht,
da kann ich übrigens gerade mal die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Shoutout machen. Denn,
nur Probleme-Podcast.
Genau, wenn euch die Serie Alf wirklich abholt und ihr die gerne geguckt habt, es gibt einen Podcast, der sich mit der Serie Alf befasst, nämlich Null Problemo, der Alf-Podcast.
Genau.
Ein Vater und Sohn zusammen, ne?
Genau, der Sohn schaut es quasi tatsächlich zum ersten Mal, ist auch so richtig Zielgruppe vom Alter her und der Vater ist dabei, erklärt alles so ein bisschen und super süß, die Perspektive natürlich auch des Kindes dann mitzukriegen und man hat die Folge damals auch gesehen, also ich habe sie sogar auch zum Einschlafen irgendwann mal vor 2-3 Jahren, dann war sie auch auf Amazon Prime, ich weiß gar nicht, ob sie da immer noch ist, habe ich dann immer zum Einschlafen Alf geguckt.
Also gönnt euch das, wenn ihr da Bock drauf habt.
Ja, und
sehr
liebe Grüße, treue Fans.
An die Kollegen. Aber null Probleme, sind auch Kollegen.
Genau. So,
apropos Schlucke, jetzt haben wir folgende Perspektive, die ja immer noch in der subjektiven bleibt. Ne, wir laufen jetzt quasi ja so ein bisschen Schlucke hinterher die Metalltreppe runter. Und da kriegen wir jetzt noch weitere Dialogfetzen, die hier jetzt in dem Fall von Ratte starten. Nachdem jetzt Schlucke sagt, hey, komm, lass uns gucken. Kommt jetzt Ratte mit, bleib doch mal stehen. Du hast doch gerade was aus dem Tresor genommen. Er sagt extra wieder Tresor, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Aus dem Tresor genommen.
3E.
Genau,
wann war diese Tresor-Betonung? Das war dann auch bei dem Einbruch. Oder wann kam diese Tresor Betonung. Ich habe da nämlich noch überlegt.
Das war die gleiche Situation, als wir die damals gesehen haben, nicht aus der subjektiven von Ratte. Da hat er es ja schon mal gesagt, Du hast da was rausgenommen aus dem Tresor. Da hat er das schon mal gesagt. Das hat immer Ratte gesagt. Mit dem Tresor. Das war auch, also beim Einbruch selber, als der Einbruch stattgefunden hat, da war das.
Ja,
okay. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, ich dachte, war das das erste Mal?
Nee, so das haben wir schon mal
gehört. Kam das nicht, ne? Das kam
wir hören es jetzt zum zweiten Mal, weil wir es aus der gleichen Situation schon kennen. Ja, genau. Ja, und dann gehen beide die stählerne Bürotreppe runter.
Also ein bisschen frage ich mich aber auch, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, recherchiert habe ich es nicht, aber vielleicht können uns unsere treuen Hörer sonst zur Not helfen, in manchen Orten, in manchen Gegenden als Tresor ausgesprochen wird tatsächlich. Weil für uns ist Tresor, ne, wäre richtig.
Ich habe es in Amerika zu etwas gebracht.
Ja, das ist so ein bisschen Helge Schneider-esk.
Ich weiß ja nicht, ob es in anderen Regionen in Deutschland möglicherweise Tresor betont wird. Oder?
Nee, ich glaube, das ist so ein, das ist eher schon so Ruhrgebiets, bewusst was falsch aussprechen irgendwie.
Ach so,
Weißt du, ich glaube, wie Dieter Krebs das auch manche Wörter so ganz speziell halt ausspricht, auch so ein bisschen so, ne, irgendwie und falsche Betonungen macht oder falsche Grammatik so ein bisschen benutzt.
Ja.
So, guck mal, der Tresor hier, ne.
So. Ja.
Ich glaube, das ist so.
Machen die sich so einen Gag daraus,
besondere Silben dann irgendwie zu betonen.
Ja, und das ist ja, was du ja gerade schon gut zitiert hier, aus Praxis Dr. Hasenbein, Helge Schneider, wo einer der Jungs, die da in dem Heim, aus dem Waisenhaus, dann plötzlich in diesem Zeitsprung dann die super erfolgreichen Cabrio-Fahrer geworden sind, obwohl sie eigentlich vorher Waisen waren, im Waisenhaus total hoffnungslos. Und er sagt dann, ja, ich habe es in Amerika zu etwas gebracht, um das nochmal besonders hervorzuheben. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass der Tresor ja nicht nur ein Tresor ist, sondern es ist ein Tresor. Also ein Tresor. So genau. Das ist so, weil, um das vielleicht nochmal besonders darzustellen.
Es ist ja so, darüber habe ich ja schon mal geredet.
Die Phonetiker da draußen können uns mal abholen.
Die Phonetik ist ja auch in unterschiedlichen Bereichen, in beruflichen Bereichen unterschiedlich. Zum Beispiel in der Gastronomie sagt man nicht Buffet, sondern Buffet.
Ja, oder?
Und Dessert.
Genau.
Da wird immer die erste Silbe betont.
Und da ist halt, da gibt es auch, da gibt's auch keine Bouillabaisse, dann gibt es eine Bouillabaisse.
Genau.
Das wird anders, damit geht's schneller.
Dessert und, Dessert und was war das andere? Buffet? Mise en place. Mise en place ist, wenn man die Sachen im Voraus alle so hinstellt, wo sie hingehören.
Ja, wie heißt das eigentlich?
Am Tisch. Mise en place.
Achso, ja, keine Ahnung. Ich kenn's auch nicht anders als so.
Mise en place.
Ja, die Deutschen betonen immer auf der letzten Silbe irgendwie, ne? So.
Ja, oder auf der ersten halt.
Nein, aber das ist in der Gastronomie so und vielleicht gibt's ja ein berufliches Milieu, wo das Tresor.
Bei den Kriminellen heißt das halt
Kriminellen. Vielleicht ist das so. Bei den Kriminellen heißt es Tresor. Liebe Grüße übrigens an unsere liebe Lisa. Die auch die Grubentuch-Diskussion zu Ende gebracht hat. Weil es waren Grubentücher, Freunde.
Ist auch die
in der Gastronomie werden Grubentücher benutzt.
Wenn wir sie jetzt schon angesprochen haben, die hat sich auch über mein zu oft, über den inflationären Gebrauch des Wortes mäßig beschwert. Also nicht beschwert, aber sie hat es angemerkt. Also deswegen ganz liebe Grüße nochmal, so auf Feedback-mäßig.
Ja, Schlucke sagt dann natürlich auf die Frage hin, was er denn da gemacht hat.
Nix, gar nix.
Genau.
Das ist mir zu blöd hier.
Genau, und während er dann die Treppe runtergeht, sehen wir schon seine Hände immer so ein bisschen fuchteln. Und deswegen sagt Ratte ja, zeig doch mal deine Hände vor. Ja. So, und dann sieht man schon, wie Schlucke versucht. Und das ist ja nun mal am Ende das, was ihn dann so ein bisschen auch ums Leben gebracht hat. Mhm. Seine Wahl der Kleidung. Ja. Und alle haben sich drüber lustig gemacht, von wegen, was wird das denn jetzt? Ja, zur Tarnung. Ja, am Ende ist
Wir haben noch gesagt, Schlucke ist tatsächlich der Einzige mit seinem
Vorbereitung
overall, der cool, also der aussieht wie jemand, der zu einem Einbruch geht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, aber er ist zumindest so, er kann in der Nacht verschwinden, wenn er seinen Rucksack zumindest.
Ist er ja am Ende auch. Aber genau das führt ihm jetzt zum Verhängnis, weil dieser verdammte Overall einfach keine Taschen hat. Das kriegen wir natürlich nächste Woche nochmal deutlicher zu sehen.
Ja.
Wir kriegen es dann auch nächste Woche nochmal ausgesprochen von Andi. Können wir schon mal ein bisschen teasen. Aber man sieht's schon. Also man sieht trotzdem, dass wir hinter ihm herlaufen, sieht man, wie er mit seinen Händen irgendwas sucht. Und deswegen sagt Ratte, ja, zeig doch mal deine Hände vor. Und dann sagt er, nix, gar nix, ist mir zu blöd hier, ich hau ab. Und während er das quasi sagt, kommt dann Ratte so und umgreift ihn so von hinten. Und man sieht dann, wie er dann versucht, mit seinen Armen zu fuchteln. Und dann irgendwie so quasi der letzte Kampf auch so ein bisschen. Ne? Ist eigentlich fast schon dann am Ende ein Todeskampf. Weil in dem Moment, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht der Moment, wo Ratte ihn umgreift, sondern einfach nur die Tatsache, dass er den Schlüssel runterschlucken will und dann daran irgendwie erstickt. Es ist gar nicht Rattes Schuld so großartig.
Super aggressiv ist er da auch nicht. Ich glaube, das wirkt so, als ob er den vielleicht nur umdrehen wollte. Packen an den Schultern und vielleicht umdrehen, dass er sehen kann, was er macht oder die Hände fest oder die Hände sehen oder so.
Aber weil er dann sich dann so wehrt, wird dann wie so eine Art Rangelei draus.
Genau.
Ne?
Wenn man sich erschreckt, macht man auch so. Ja, wenn du dann gerade den Schlüssel im Mund hast, vielleicht wollte er nur im Mund haben und gar nicht runterschlucken, aber dann packt er den an und macht so, weißt du, so erschreckt sich und schluckt den dann deswegen so ein bisschen runter, was natürlich schwierig ist. Ja,
wirklich auch ganz schön aufgeregt, ne?
Ja, und während er ihn dann so packt, sagt er ja noch zu ihm, so mein Freund, jetzt wirst du mal deine Hände brav vorzeigen. Ja, wie denn?
Mach die Hände frei.
Nee, er sagt, so mein Freund, jetzt wirst du mal deine Hände brav vorzeigen, sagt er zu ihm. Ja,
habe ich mir aufgeschrieben, mach die Hände frei.
Vielleicht hast
sagt,
kannst
so
du deine
mein Freund.
Nicht lesen.
Wahrscheinlich deshalb.
So mein Freund, mach die Hände frei.
Nee, mach die Hände frei, sagt er nicht. Er sagt, jetzt wirst du mal deine Hände brav vorzeigen.
5 Euro?
Wir wetten um Stauder. Ja, kein Problem.
Aussage gegen Aussage, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Aus genau diesem Grund, nämlich.
Du ziehst hier mal da raus.
Ich bin hier ganz raus. Aber ich habe mir was ausgeschrieben tatsächlich zu dem Licht. Natürlich, wie wir die ganze Zeit schon beim Einbruch hatten, es ist natürlich alles ganz noir. Oder seit dem Einbruch ist es so. Rattenbau, in dem Verschlag ist ja auch sehr, sehr duster geleuchtet. Low-Key-Stimmung, Film noir, nur so Lichtinseln, so verschiedene. Alles ist, bleibt relativ im Dunkeln. So wie der Zuschauer auch im Dunkeln bleibt. Und in dem Moment, wo Ratte Schlucke umgreift, sind die in einem ganz, ganz roten Licht. Also da sind die, das ist
das Kampmann-Licht.
Das simuliert die Kampmann-Leuchtreklame, ist aber natürlich vielfach verstärkt.
Rot.
Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hinterher digital im Schnitt das noch ein bisschen röter gezogen wurde. Das kann man machen, dass das Bild so rotstichig wird. Weil vorher waren noch andere Lichtquellen, so mit normalen Weißwerten. Und dieses Rote schimmert schon immer so ein bisschen so rein, diese Gefahr. Und in dem Moment wirklich, also sehr genau, also die müssen entweder am perfekten Punkt stehen geblieben sein, die beiden. Oder die haben vielleicht noch mal ein bisschen nachgeholfen, dass es hinterher digital noch mal noch röter gemacht wurde, um natürlich die Gefahr zu zeigen. Und jetzt ist hier nur noch, die ertrinken quasi in rotem Licht und du siehst im Prinzip gar nicht mehr normales Licht.
Was ich mir genau dazu aufgeschrieben habe, ist nämlich, dass er auf diese Gefahr nämlich von der Treppe aus schon zuläuft. Weil man sieht, das rote Licht spiegelt sich in dem regennassen Boden. Mhm. Und der läuft quasi auf so eine Art roten See zu. Das fand ich irgendwie bildlich, ist mir das nie aufgefallen, bis ich mir die Minute jetzt wirklich so langsam mal angeguckt habe.
Ja.
Da läuft er wirklich auf so eine rote, so eine Wand zu, ne? Dann müsst ihr euch mal nochmal angucken.
Ja, ja.
Das sieht schon sehr bedrohlich aus. Und genau da drin bleiben die ja dann stehen am Ende, wo dieser
halt diese Rangelei ist. Perfekt auf den Punkt, genau bei der Rangelei wird auf einmal alles rot. Deswegen, glaube ich, ist da vielleicht nachgeholfen.
Ja. Wer auf jeden Fall auch nachgeholfen hat, ist nämlich der gute Ratte, indem er dann jetzt die Schlucke da so festhält. Und ich habe mir jetzt folgende These aufgeschrieben. Ratte hat doch eine größere Mitschuld am Tod von Schlucke, als wir alle meinen. Weil wir gehen ja immer noch davon aus, Schlucke schluckt den Schlüssel runter, irgendwie dann erstickt er am Schlüssel. Und Ratte hat ihn da nicht umgebracht. Ratte kann sich allerdings der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen. Weil, es ist ja nun mal so, er bedrängt den ja schon, seitdem die das Büro verlassen haben. Von hier, zeig mal. Er löst quasi Stress bei Schlucke aus. Schlucke wird hektisch. So, dann ist es so, er umgreift ihn von hinten, während er quasi sich am Schlüssel verschluckt, verhindert damit, dass er sich selber irgendwie versuchen kann, das Ding da irgendwie aus dem Hals zu ziehen. Dann sieht Ratte nachher, wie er so keuchend von ihm wegläuft und klappt ja dann zusammen und das war's ja dann. Und ihm dann nicht irgendwie erste Hilfeleistung oder irgendwas zu machen, das ist ja dann auch schon eklatant eigentlich, ne? Deswegen so ein bisschen Mitschuld hat er am Ende dann doch schon im Tod. Auch wenn er sich
da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, wenn er dann, jetzt springen wir dann ja quasi wieder in der Handlung zurück in den Rattenbau, ein sehr guter Begriff, wie ich finde.
Über das Audio, über den Ton übrigens, ne? Also wir kommen zuerst, der Heinrich Giskis im Jetzt sozusagen spricht wieder mit uns. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit den aus der Nacht gehört und jetzt kommt er wieder ein bisschen sauberen Ton aus dem Jetzt also und zieht uns dann wieder zurück in die jetzige Situation, in den Bau.
Nachdem Rattenbau. Schlucke quasi fertig ist mit Das hören wir ja noch sehr präsent.
Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Ich habe ÖRGH geschrieben. Ja, genau. Und dann gehen wir halt quasi auf die Stimme von Ratte.
Genau, der dann sagt, ja, mit dem Kofferraum, das tut mir leid. Das stimmt, das gebe ich zu. Aber ich konnte den doch nicht auch einfach so auf der Straße liegen lassen.
Ja, ja.
2 Punkte habe ich mir dazu aufgeschrieben. Ja. Eins natürlich, der gute alte Kalenderspruch, eine Entschuldigung ist kein Radiergummi, ne?
Den kannte ich noch gar nicht.
Nur weil man sagt, das tut mir leid, heißt das ja nicht so, weißt du, so.
Ist umgeschehen.
Ja, er ist gestorben, tut mir leid. So, weil voll viele Leute machen das ja immer gerne so, immer Scheiße bauen und dann einfach mal denken so, wenn man sagt, sorry, oder dann immer so, ja, aber ich habe mich doch entschuldigt, was ist denn jetzt so, ja. Bau einfach keine Scheiße, egal.
Ja.
Ne, und dann halt so dieses, hätte ihn jetzt nicht liegen lassen, aber man hätte ja irgendwie gemeinsam eine Lösung finden müssen, weil
ja,
Andi und Keks sind ja auch nur unterwegs und gucken nach dem Geräusch und wären dann wiedergekommen dann hat er gesagt, ey, guck mal, der liegt hier, der ist gerade umgeklappt, das weiß ich, keine Ahnung.
Genau.
So, was machen wir jetzt
mit dem?
Und dann hätte man
auch,
zur dritten Lösung finden können und nicht
liegen lassen wäre besser gewesen. Also, selbst wenn Ratte sich aus dem Staub gemacht hätte, wenn er den da hätte liegen lassen, den Schlucke, dann hätten ja die anderen zwei den gefunden. Oder spätestens morgens hätte jemand den gefunden. Also, das wäre
ja, dann hätte man den liegen lassen können, er ist eh tot. Und dann hätten die Bullen gesagt, ja, wer ist denn hier eingebrochen? Ja, offensichtlich der Typ.
Der
ja,
Typ genau, in dem Anzug ohne Taschen. In dem Einbrecheranzug.
Genau,
und
dem ne?
Bundini-Rucksack.
Mit der Brechstange. Aber das Uncoolste ist ja jetzt nur, ich lege die Leiche einfach bei jemandem in den Kofferraum und hau dann ab und sag dem nicht Bescheid.
Das ist eigentlich auch das Rattige an Ratte, ne? Weil das ist so richtig, das ist das, was man
unter Ratte versteht. Halt so ein, da reicht so ein kleines tut mir leid halt nicht aus. Ich habe eine Leiche bei den Kofferraum gelegt. Sorry.
Aber ich konnte den ja nicht liegen lassen. Ja, eigentlich doch. Also das wäre moralisch weniger verwerflich gewesen, den da liegen zu lassen und sogar sich aus dem Staub zu machen, damit jemand anders den finden kann. Ja. Und vielleicht hätten die ja sogar noch, was weiß ich, künstliche Befruchtung.
Was?
Nein, Beatmung.
Willkommen beim Nekrophilie-Podcast.
Nein, beatmen können. Ja. Ne? Künstlich beatmen.
Ja, habe ich ja gesagt.
Irgendwas, CPR.
Ja, genau. Also Erste-Hilfe-Maßnahmen geht immer. Ist halt genau das, was ich mir notiert habe. Am Ende wird Ratte hier zur Ratte, denn er versucht, sich so runterzuspielen, weil er von Kek gerade, also wir befinden uns immer noch in dieser Kek bedroht Ratte mit, weil hast du mit Schlucke gemacht Situation. So, und dann sagt er, ja, das mit dem Kofferraum tut mir leid, da habe ich mir übrigens aufgeschrieben, er sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal dat in diesem einen Satz. und dann will er sich da so ein bisschen, also er will das runterspielen, dass er ja keine Schuld dran hat. Ja, ja, klar. Also, er kann den ja, dann macht er noch so einen auf Samariter so, ja, ich kann ihn ja nicht auf der Straße liegen lassen. Ja, aber du kannst ihn wohl in den Kofferraum stopfen und dann die Leute noch anlügen und sagen, ja, der ist abgehauen. Das ist das, was ich jetzt auch tun werde. Hä? Also, das ist die Riesenratte von der Ratte.
Wirklich, ja.
Also, da
wird
Ratte zur richtigen Oberratte. Ich will jetzt nicht Meister Splinter sagen, aber schon noch
auf einem Level.
Hat er
sich auf jeden Fall den Namen richtig verdient an dieser Stelle.
Ja, ja. Also, das fand ich dann schon heftig, dass er dann so auf Unschuldslamm macht, aber am Ende lügt er die beiden an, stopft den da lieblos in den Kofferraum. Und
zu den Spider-Man-Comics.
Und schau, ja, ganz genau. Ja, wenn er wüsste, was die Dinger wert sind. Ne? Naja, egal. So, und dann kommen wir quasi auch nicht nur auf der Tonebene, sondern jetzt auch wieder mit der Einstellung rüber in den Rattenbau, wie du schon gesagt hast, und sehen dann halt Kek nochmal in der Nahaufnahme, wie er sagt, wenn der Schlüssel nicht bei Schlucke ist, stehe ich morgen hier mit den Bullen auf der Matte. Scheißegal, ob ich mit in den Knast gehe, ist das klar. Und da haben wir die überzeugendste, aggressivste Mimik-Close-Up-Einstellung von Kek im gesamten Film.
So richtig
also,
krass, ne?
Aggressiver, wütender und drohend überzeugender wird's nicht mehr. Ist es auch vorher nicht mehr. Das ist auf jeden Fall heftig. Und vor allem diese eine Einstellung mit dem Blut, was so aus dem gebrochenen Nasenbein rausläuft, so diese Furchen unter den Augen, was der alles in den letzten Stunden mitgemacht hat, das ist schon sehr bedrohlich. Also bedrohlicher wird es für Kek nicht mehr. Also für alle anderen nicht mehr.
Also ich glaube auch, also an dieser Stelle hat jetzt Kek so ein bisschen eine Machtverschiebung stattgefunden, weil Kek ist auch bildlich jetzt mehr gekennzeichnet als jemand wie Kalle. Er ist jetzt in diesem Gefüge ist er quasi der Kalle, der jemanden bedroht, der am längeren Hebel sitzt. Der ist untersichtig gedreht, sehr close und ein bisschen schräg, was so ein bisschen auch das Anfangs-Close-Up von Kalle aus dem Knast, von seinem Anfangsmonolog so ein bisschen spiegelt. Das war auch untersichtig, schräg, close, weil er ist jetzt dieser Ganove geworden. Er ist der Ganove geworden, vor dem er im Prinzip flüchtet. Also Ganoven erzeugen neue Ganoven irgendwie so ein bisschen, kann man sagen.
Bei den Besten gelernt.
Kriminelle gibt sich weiter, Kreislauf und so. Ne? Und das ist der Ganovensoßen-Kreislauf, dass Kalle im Prinzip Kek zu dem gemacht hat, was er ist und wo Kek sich eigentlich vorfürchtet. Ja. Nämlich der Typ, der droht.
Ja.
Ne?
Also, ja, und man untersucht ja auch gerne mal bei Filmen, wo ist der Charakter gestartet und wo ist er am Ende des Films gelandet. Ja. Wenn man sich jetzt die erste Einführung von Kek nochmal an zurück in die Erinnerung holt, er tritt in Boxershorts in die Sonne, viel zu hell, ich hole mir eine Sonnenbrille, ich fahre mal kurz in meiner Boxershorts schön
mit
in die Videothek, um mir einen neuen Kifferfilm auszuleihen. Ne? 90 Minuten später steht er da mit kaputtem Gesicht und bedroht den so krass, und hat da wirklich so einen Psychoblick drauf. Ja.
Und sagt auch vor allem, ist mir egal, ob ich mit in den Knast gehe. Ja. Also das ist wirklich, ich will nicht sagen, das ist vielleicht der All-is-Lost-Moment, aber Aber hier, also das ist wirklich für Keksverhältnisse eine absolute 180-Grad-Wandlung. Ne? Dieser
genau, also man sieht,
zugekiffte Pazifist, der eigentlich nur sein Leben chillen will.
Mhm. Liegt er auf der Couch, bis der Hilmi anruft.
So, genau. Und ich habe schon mal die These aufgestellt, Hilmi hat den Ball erst so richtig ins Rollen gebracht. Aber die, an die Hater da draußen, wir können uns ja gerne nochmal
Liebe Grüße an Horst auch nochmal. Du bist eigentlich alles schuld.
Horst ist der Jockey.
Also, naja. Das geht auch damit weiter, dass hier, also in der Halbtotalen, die jetzt darauf folgt, beim nächsten Umschnitt, hat Kek den Ratte so ein bisschen am Schlawittchen, würde man, glaube ich, sagen, so einen Kragen gepackt. Ne? Und das ist natürlich für den Pazifisten, für einen Pazifisten wie Kek, schon sehr körperlich. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, was jetzt passiert. Dann lässt er den nämlich los, dreht ihm den Rücken zu und geht raus an Andy vorbei. Und der starrt einfach die ganze Zeit. Und das hat so ein Gangster-Flair, so ein mafiöses, wie so ein, also der eine ist der Boss, der Gangster-Boss, so irgendwie, ne? Und der droht und sagt, was Sache ist. Und dann geht der andere, der einfach den Rücken zu und spaziert einfach raus. Und sein Muscle schlägt nochmal drauf, so ungefähr.
Das ist der Fachbegriff,
genau, der hau drauf Mensch dann irgendwie, ne? Die haben, der Schlägertyp, den die großen Gangster, die fiesen Gangster dabei haben. Eigentlich sind die Gangster diese Bosse, die fiesen, und die anderen führen nur die Befehle aus. Und hier ist es jetzt so, dass Kek dieser...
Die Fußsoldaten, sagt man.
Genau, auch. Genau, stimmt. Ja, ja.
Aber und Muscle ist auch so ein Begriff aus den ganzen...
Mr. Muscle.
Aus den Mafia-Filmen.
Gangsterfilmen, genau.
Ja. Also das fand ich hier sehr bemerkenswert, weil das ist wirklich eine charakterliche Wandlung von Kek, die sich da vollzogen hat, dass er jetzt hier so richtig Ganoven-mäßig...
Der Chefkoch unserer Ganovensoße geworden ist.
Der Chefkoch unserer Ganovensoße, ne? Ja, und seinen Muscle dabei hat und die zwei jetzt auch wieder so als Team funktionieren, aber der eine wirkt, ausgerechnet Kek wirkt mächtiger, stärker als der andere.
Und soll ich mal was sagen, wo das der Spiegel zu ist, zu der Autokaufsituation auf dem Kirmesplatz? Da war nämlich Ratte der Mafia-Boss, der da über alles bestimmt hat und wie was zu laufen hat und so. Und Kek war der Eingeschüchterte, so, ja, nee, komm, lass den Wagen schnell holen, schnell weg hier, so mäßig. Jetzt hat sich alles komplett gedreht und er bedroht jetzt den, von dem er eigentlich vorher bedroht wurde, weil die sind ja auch schon so ein bisschen aneinander geraten da in der Situation.
Ja.
So, und dann ist jetzt nun mal dieser scheinbare Supergangster namens Ratte sichtlich beeindruckt in seinem Unterhemd und in seiner Joggingjacke, sitzt dann da und Kek lässt ihn los und sagt, ja, sonst komme ich hier mit den Bullen und so, gehe ich in den Knast, ist das klar? Und er sagt, ja, klar. So, und er ist total, wurde natürlich auch überrascht nun mal, ne? Die Situation müssen wir uns jetzt auch vorstellen, in seinem sicher geglaubten Versteck da, was wir sozusagen schon analysiert haben, wird er überrascht von den beiden, wird bedroht und so weiter, sehr unmissverständlich. Und Andy hat ja schon mit Tür eintreten dieser Hütte. Die ganze Zeit drauf gewartet. Irgendwas kaputt zu machen.
Seit dem Autokauf wartet er schon drauf.
Und jetzt muss ich sagen, ja, ganz genau.
Hat er irgendwie einen um die Ohren
ganz
zu hauen.
Ganz genau. Und jetzt habe ich mir notiert, jetzt kommt die Situation, wo Kek nämlich nun mal eine Gewaltanwendung am Ende gar nicht mehr schlimm, sondern auch eher schon fast angebracht findet. Denn Andy holt aus.
Als ob er ihm das Zeichen dafür gibt.
Genau.
Wie es mit so einer Mafia-Situation
so, ich gehe jetzt hier raus, du kannst jetzt deinen Job erledigen. So, ganz genau. Jetzt kümmer du dich mal um den Dreck hier. Ne, so mäßig. Und dann ballert der mit seinem Basie da volle Kanne auf den armen 4:3 Röhrenfernseher, der komplett zerspringt und da läuft auch schon so ein bisschen was, du siehst ja, wenn dieses graue Zeugs dahinter so zerläuft, der ist komplett durch, der Fernseher. Und dann
Läuft ja auch wieder ein Infomercial.
Ja, da sage ich gleich was zu, da komme ich gleich zu. und dann dreht sich Kek nochmal um, also er ist ja eigentlich schon quasi raus. Dann hört er, wie quasi Andy den Fernseher zerdeppert und dann dreht Kek sich nochmal um, guckt Ratte an, ne, guckt erst Andy an, von wegen so, ja, okay, das war jetzt in Ordnung, so mäßig. Ist das immer wieder? Ja, jetzt fällt es mir auch voll auf, ich sag's echt, wie viel voll.
Es hat so ein bisschen was von, ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Genau, so von wegen, das war jetzt der richtige Abschluss dafür.
Ja, dann
und dann guckt er genau so Ratte nochmal an, so von wegen, siehst du, was du jetzt davon hast? Wir haben dein einziges Entertainment-Mittel hier geklaut. So, jetzt hat er nun mal wirklich nichts mehr zu tun.
Den
ne?
Baywatch-Kalender. Naja.
Ja, gut, da kann er ja anderweitig aktiv werden in der Hütte dahin.
Mal genauer anschauen.
Also grundsätzlich ist auf jeden Fall hier ganz klar, dass die Jungs, unsere Jungs wieder die Herren der Situation sind, die Oberhand haben, das Sagen haben in der Situation, was, glaube ich, in dem ganzen Film noch nicht so war. Ich meine, die sind schon quasi untersichtig gedreht worden, aber jetzt sind die hier, ja, ganz tief drin in dieser kriminellen Geschichte in der Unterwelt oder weiß ich auch nicht.
Ganoven-Soße.
Und die haben jetzt sich da aber ganz schön hochgearbeitet durch ganz schön viel Scheiße, die die erlebt haben.
Jo.
Sind die jetzt, oder wirkt es jetzt und fühlen die sich jetzt, als wären die wieder oben auf, mit Basie in der Hand und so. Sehr,
ja,
sehr bedrohlich, also untersichtig gedreht. Da ist noch eine Spitze von außen, also dass sie so gezeichnet vom Hintergrund getrennt sind und der Regen plätschert dahinter oder strömt dahinter runter.
Mhm.
Also, dass die wirken schon, also mit den zweien würdest du dich nicht anlegen wollen.
Zu
anders
dem Zeitpunkt,
als die zwei,
genau, ganz genau.
Ne, als die Andi und Kek, wie du die kennengelernt hast vor, ne, vor 90
auf
Minuten.
Auf dem Fußballplatz.
Ja,
zum Beispiel. Denkst
du, ach ja, die sind ja voll harmlos, die sind ja voll in Ordnung. Aber die zwei, die sind hart.
Wir dürfen
ne?
immer noch nicht vergessen, der letzte Joint ist auch schon eine ganz schöne Zeit lang her.
Ja,
also, der wird langsam unentspannt. Das sind die ersten Entzugserscheinungen, ne?
Ja,
Gewaltpotenzial.
Vielleicht hat das Gekiffe den Kek auch nur fügsam gemacht die ganze
genau.
Zeit und jetzt ist, und eigentlich ist das der echte Kek, ne?
Der hat zu viel Reggae-Musik im Hintergrund gehört immer und hat sich dann so ein bisschen davon weichkochen lassen, aber jetzt kommt der harte Kek raus.
Genau.
Aber der harte Kek und der harte Andi, die jetzt quasi auf so einem, ja, auf so einem Testo Push sind,
ja, ja,
müssen jetzt aber nochmal ja, sich auf den Weg machen, richtige Drecksarbeit zu erledigen. Und der Regen, den wir jetzt quasi bei der Hütte verlassen und die beiden gehen aus der Hütte raus, der bleibt aber stehen, denn auf dem Bombentrichter logischerweise regnet es ja dann auch wie aus Eimern.
Mhm.
Und da kriegen wir jetzt quasi den Schnitt und kommen quasi mit einer Kranfahrt aus den Bäumen so ein bisschen runter,
ja,
Richtung Autoscheinwerfer.
Dazu kann ich gleich noch. Aber bevor
so,
wir jetzt für immer.
Ich muss noch die Infomercial schnell
die
nachreichen.
Ratte verlassen. Ach so,
genau.
Ja, und die Infomercial, ja, bitte.
Yeah.
Also, denn, es ist wichtig,
mir ist noch,
dass,
ich habe den Kopfhörer aufgesetzt, weil ich wollte unbedingt wissen, was war es jetzt am Ende? Ich hatte ja gemutmaßt, es geht irgendwie um Angelzubehör. Und tatsächlich ist es so, denn der Satz, der dann da fällt, nachdem Ratte sagt, ja, klar, klar, und kurz bevor Andi draufhaut, ist. Unglaublich, das hatten wir auch schon mal bei dem Motor. Unglaublich, super, wow. Da kommt jetzt wieder, unglaublich, wenn ein Fisch anbeißt, vor allem ein Barsch, der den Köder von vorne schluckt, bleibt er am Haken hängen und es ist für ihn noch mehr und dann kommt halt der Schlag. Also geht's da irgendwie um Angelköder.
Das hast du alles
ja.
raushören können.
Ja.
Boah, krass.
Unglaublich, wenn ein Fisch anbeißt, vor allem ein Barsch. Es geht
Igel-Ohr,
davon, also
Christian.
Igel-Ear. Also es geht auf jeden Fall um Angelköder. So, das guckt Ratte sich da an. Scheinbar interessierter Angler auch. Naja, das Einzige, was er sich jetzt angeln muss, ist auf jeden Fall ein neues Elektronikgerät, weil das ist jetzt kaputt.
Kaputt.
Und wir müssen sagen, das wolltest du gerade schon einleiten, war der letzte Ratteauftritt.
Hm. Wir müssen uns jetzt von Ratte verabschieden.
Ja, und ja? Heinrich Giske ist natürlich mit dabei quasi. Und wir haben es natürlich auch versucht, ihn zu kontaktieren. Ganz über den ganz klassischen Weg quasi per E-Mail an die Agentur, die ihn vertritt. Da kam dann eine Antwort, dass Herr Giskes weder per Handy erreichbar ist, noch eine E-Mail-Adresse hat.
Ja.
Wo wir uns erstmal dachten, so, what? Ich meine,
ja.
der gute Herr ist 75 mittlerweile. Das
muss
man
sich vor Augen führen.
Ne, darf man jetzt auch nicht aus den Augen verlieren, genau. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen Sie den Brief schreiben. Aber bevor ich Ihnen jetzt die Adresse von dem gebe, schicken Sie mir mal einen Link zu Ihrem Format, dass wir das mal so abnehmen können, um mal reinzuhören. Ne?
Ja.
Weil die geben ja jetzt auch nicht jedem natürlich irgendwie die Adresse von jemandem, ne, ist ja klar.
Ein Brief schreiben.
Genau, dann haben wir schön einen Brief geschrieben, eine kleine Einleitung.
Das hat auch einige Tage gedauert, weil da muss man ja sich erstmal überlegen, was man schreibt, dann muss man das aussuchen, dann
also,
muss man einen Brief umschreiben.
Ihr habt mir ja erzählt,
so
ihr habt einen Brief geschrieben, habt ihr den jetzt am Ende ganz händisch oder habt ihr den getippt
Nein,
und gedruckt?
Nein, das wäre auch geil gewesen.
Ja, das hätte ich mir nämlich gewünscht, fast, dass ihr den handschriftlich
Ich habe gesagt,
verfasst.
Die Briefe gehen morgen raus. Wo ging das hier eine ganze Woche? Was ist mit dem Brief, ist ja schon fertig. Ich habe gesagt, die Briefe gehen morgen raus.
Geil. Ich dachte, du hast die Briefe fettig.
Genau.
Ja, ich musste nochmal überlegen. Ja, dann lässt man sich natürlich ein paar Fragen einfallen natürlich auch. Man muss sich auch erstmal das Projekt nochmal vorstellen. Man weiß ja nicht, wie weit die Agentur vielleicht auch vorgewarnt hat oder so. Ein paar Einleitungssätze.
Da rufen nicht bald noch ein paar Internet-Heinis an.
ja, und der gute Kollege ja, ist dann quasi, der Brief ist rausgegangen und dann ja, haben wir irgendwie ein paar Tage nichts gehört. Ne?
Das dauert ja auch eine Weile, bis ein Brief irgendwo ankommt.
Es ist aber
und vielleicht bekommt man ja einen Brief zurück, der dauert dann auch wieder ein paar Tage.
Genau.
Ja, ich meine,
das ist halt die Kunst des Wartens. Das ist ja alles da eingeschlafen.
Ja,
das kann ja heute keiner mehr.
Like, wer es noch kennt. Analoges
Goethe und Schiller oder sonstige Autoren, die immer so Briefwechsel haben. Da gibt es ja ganze Bücher, die hier mit.
Ja.
Also, es ist natürlich auch schön, man wartet sehnsüchtig die Geliebte, dann kommt eine Woche später, kommt oder zwei Wochen später, kommt irgendwie ein Brief.
Ja.
Und dann liest du den einfach fünfmal und dann überlegst du dir, wie ich hier jetzt wieder die Liebe präsentiere. Was
ist und dann ist vielleicht noch ein bisschen Parfüm draufgesprüht.
Und so war es dann, dann wahrscheinlich beim
Heinrich
Giskes dann auch.
Ja.
Ich bin dann irgendwann mal einkaufen gegangen mit meiner Tochter. Man braucht ein bisschen Kontext jetzt, um die Situation so richtig zu erfassen.
Ja, okay.
es war nachmittags, es war, als ich losgegangen bin, ungefähr 15 Grad, und ich fange jetzt nicht so detailliert an, aber als ich auf dem Rückweg von dem besagten Supermarkt war, war also es auf einmal 30 Grad.
Mit Kind im Schlepptau und Einkaufstüten und
Einkäufen, bisschen zu warm angezogen, dass man schon so, das Kind auch schon ein bisschen quengelig, weil da auch nicht das geilste Entertainment ist, irgendwie einkaufen zu gehen. Dann klingelt mein Telefon und es ist eine Frankfurter Nummer und ich so, fuck, wow. Ich wusste nur, dass diese Adresse halt aus Frankfurt ist und ich hatte jetzt sonst keinen Anruf irgendwie erwartet. Ja. Ich so, fuck. Bin gerade an der Bank vorbeigelaufen, die aber schon geschlossen hatte.
Ja. Hättest du direkt mal den Tresor aufstemmen können.
Den Tresor, verzeihung. Daneben war dann quasi zu der Einfahrt zu dem Parkhaus war quasi so ein Rolltor, wie auch bei Kampmann vorne dran. Ne? Mhm. Und da dachte ich, ja komm, da kommt, fährt da jetzt keiner hin, dann kann ich da schön mich da breit machen. Da war da aber auch schon eine Irre, was ich erst später festgestellt hatte. Die hatte so einen Einkaufstrolli auch dabei und der ist irgendwas geplatzt oder ausgelaufen. Oh. Oder die hat dann so die einzelnen Sachen, hat so mit sich selber geredet. So, ach scheiße, ich dachte, ich habe hier Ruhe. So,
weißt du? Stress ohne Ende.
Ja, und voll dann, an der Hauptstraße, also konnte er nirgendwo hin.
Ja, genau. Ja, also so eine richtig tolle Situation. Oh. Ich gehe dann ran und sage, Schlubidubidubidu, schönen guten Tag, ne? Simon Tüt. Ne? Und er so, ja, Heinrich Gitzkes hier, ja, schönen guten Tag. Ne? Ich hab's aber erst gar nicht so richtig erkannt, ne? Und der Empfang war natürlich auch nicht gut, wie sich das natürlich für so ein wichtiges Telefonat gehört.
Wir sind ja in Deutschland, der Empfang ist nirgendwo gut.
Mitschneiden kann ich's auch nicht, konnte ich's natürlich auch nicht, deswegen muss ich euch das jetzt hier so ganz plastisch einfach mal irgendwie nacherzählen. Am Anfang habe ich die Stimme gar nicht erkannt. Ich dachte dann erst so, ah, okay, ist das vielleicht doch nochmal irgendwie ein Manager oder doch nochmal irgendwie eine andere Person, irgendwie, die jetzt dazwischen geschaltet ist, weil das ist nicht, dann kann ich dir besorgen, das ist ja wohl klar. So, dann hätte ich natürlich, Interview kann ich machen, das ist ja wohl klar. So war es nämlich nicht, sondern er hatte viel eine Oktave höher auf jeden Fall und irgendwie natürlich auch viel freundlicher als Ratte, das ist die ja, wie wir es jetzt vorhin auch festgestellt haben, die rattigste Ratte von allen. Heinrich Gieskes, natürlich super, super lieb, war jetzt aber so, boah, das lohnt sich gar nicht, dass wir da großartig einen Termin machen, ich habe auch nicht so richtig Zeit, er war irgendwie gedanklich auch beim Romanschreiben oder ich bin jetzt gerade da irgendwie gedanklich auch ganz woanders, aber ich kann ja mal eben kurz was durchsagen, dann kannst du mich zitieren so ungefähr.
Ah, okay. Ja.
Und alles natürlich so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Da fing es dann an, wir hatten jetzt irgendwie 6 Fragen beantwortet, er hat jetzt auch nicht zu jeder irgendwie dann, ich hatte die natürlich auch nicht mehr vor Augen und er hat die dann manchmal auch so ganz kurz abgewaschelt, zum Beispiel wie die erste, wie an die Rolle gekommen ist und so weiter, sagt, ja, ganz klassisch über Agentur, da gab es jetzt keine Vorgeschichte oder so, weil des Öfteren ja auch schon hatten, dass
die, ist ja die Ausnahme eigentlich fast
Peter
schon,
Torwart quasi schon über Kurzfilme oder über andere Projekte schon irgendwie mit den Schauspielern verbunden war, in dem Fall meinte er nur, naja, ich habe im Superstau kurz vorher quasi auch so einen kleinen Ganoven gespielt.
Superstau.
Der fährt halt Cabrio auch, ne? Als Ganove-mäßig auch.
Genau,
ne?
Und dann meinte er, vielleicht hat er mich da gesehen und hat aber gesagt, das passt oder
der
so.
Der Superstau.
Da gab es dann keine Anekdote quasi zu dem Gebäude oder dem Schuppen, dem Rattenbau, wie wir ihn jetzt seit heute getauft haben, gab es auch nicht. Da kann er sich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Mhm. Unser lieber Knüffi, der auch Hörer.
Ja, wusste auch nicht mehr so genau, ne?
Wusste auch nicht mehr so genau. Also irgendwie ein mystischer Ort. Das ist ja fast wie bei Twin Peaks hier mit dem.
Die schwarze Hütte.
Die schwarze Hütte quasi.
Der schwarze Rattenbau.
Der schwarze Rattenbau. Genau, wo es dann ein bisschen interessanter war, ich hatte natürlich gefragt, weil wir große Fans natürlich auch von der Performance sind, wir haben ja ganz oft hier schon zitiert, dass der Charakter halt so real und greifbar ist und die Sprache und Gestik halt auch so ja wahrhaftig irgendwie so wird, ne? Also so richtig wie aus,
verinnerlicht
aus, wie aus dem Leben, ne? Ob er denn da auch irgendwie ja, wie er das denn geschafft hat, dann war der so, ja, das ist ja so eine Standardfrage, so ein bisschen, aber schon ein bisschen, okay. Dann, aber er meinte so, weil in jeder Rolle, die er eigentlich hat, ist er quasi so, ja, so findet er irgendeinen Teil, den er auch bei sich selbst findet und den verstärkt er dann quasi nur. Ja. Das war erstmal so seine Antwort und dann meinte ich so, ja, aber manchmal ist es ja auch so, oder wir haben es jetzt auch bei vielen Leuten, die bei dem Film mitgemacht haben, gemerkt, dass ja doch viele Rollen auch wahre Vorbilder quasi haben.
Ja,
oder
ja,
jeder
ja.
von uns kennt einen Kampmann, jeder von uns kennt einen Typ, der so ein bisschen ist wie Schlucke oder so vom Charakter
oder
her.
Oder wie Kek
so.
Halt, ne?
Genau, ne? So. Und dann meinte er so, ja, ach so, ja, ja, mein Bruder, ne? Mein Bruder, dann fing er an von seinem Bruder, also sehr gute Geschichte auf jeden Fall.
Ja.
Der ist da so ein bisschen irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, sagen wir mal. Und er meinte immer, Düsseldorfer Halbseiden. Ja, also Düsseldorfer Halbseiden, ne? Und da musste ich erstmal, habe ich jetzt vorhin nochmal nachgeguckt, das heißt so ein Mensch mit zweifelhaftem Ruf, unseriös, anrüchig und zwiespältig.
Oh, ist voll Ratte, ne?
Ja, passt wieder auch voll gut. Genau, und er meinte dann auch, ne, der war immer ganz schwarz angezogen. Ratte ja meistens auch. Auch bei dem Autokauf hat er zwar so ein buntes Hemd an, aber eine schwarze Jacke drüber, schwarze Hose und so weiter. Also, ne, es kommt schon hin. Er meinte auch schwarze Locken und ja, immer schwarz und silber, ne? Da hat er dann so silbernen Schmuck und silberne Nieten.
Ja, ja.
Und da meinte der irgendwie im Laufe des Gesprächs so 3-4 Mal so, ja, weißt du, immer so, weißt du, Düsseldorfer Halbzeiten, schwarz und silber, ne? Schwarz und silber, Düsseldorfer Halbzeiten. Das war dann so irgendwie eine geile Geschichte und der hätte wohl damals auch mit Telefonbetrug, hat er alles mit einem Augenzwinkern gesagt, aber mit Telefonbetrug so ein bisschen irgendwie seinen Unterhalt verdient.
Der Bruder.
Genau, und der Heinrich hat dann zu seinem Bruder gesagt, Mensch, leg doch mal ein bisschen Kohle zur Seite. Und dann meinte er, nee, die Bullen, die nehmen das dann alles weg und so. Und dann ist er immer alle halbe Jahre quasi nach Thailand gefahren und hat all sein Geld ausgegeben. Und in Thailand haben sie ihn auch immer nur Mr. Holiday genannt. Also das ist quasi so.
Bevor die Bullen ihm das wegnehmen, fährt er lieber nach Thailand, gibt das aus. Finde ich auch gut.
Ja, genau.
Ja, warum nicht? Das ist ein bisschen Kalle-Style auch.
Das ist ein bisschen,
ich wollte es gerade sagen.
Kalle-Style oder so. Ja, ja, aber man merkt auch schon, also wenn man so die Geschichte jetzt so gehört hat.
Oh, Melanie so ein bisschen, ne? Die Kohle nehmen und erstmal weg hier, ne?
Malle oder Thailand, ja. Ist ja dann auch. Vielleicht nennen sie sie auch noch Mrs. Holiday. Da ja.
Oh Mann,
Melanie ist wieder da. Genau, dann gab es noch die Frage, ja, wie denn so die Stimmung am Set war, weil es war ja ein Debütfilm, ne? Da war so ein bisschen die Frage, ja, ne, war es da sehr chaotisch oder wie ist da abgelaufen? Das ist ja auch immer so eine beliebte Frage von uns. Wir wollen ja immer so ein bisschen Mäuschen spielen, ne?
Ja.
Und nein, der hat aber gesagt, war alles super geordnet, hat viel Spaß gemacht, gute Stimmung und so weiter. Und dann kam natürlich meine Nachfrage nochmal. Ja, fällt Ihnen da vielleicht noch eine lustige Anekdote ein?
Ja.
Und die erste, die ihm einfach war, natürlich, Ralle Richter wird bei der Premiere verhaftet, ne?
Ja.
Das ist natürlich,
das ist die Lieblingsanekdote von einigen außer
von Ralle Richter. Aber er meinte halt nochmal so die Skurrilität, einfach du spielst ja halt einen Gangster in dem Film und dann gehst du zur Premiere und dann wird einer von denen einfach von den Bullen mitgenommen, so, ne?
Das ist halt ein so authentischer Film, das ist einfach Wahnsinn.
Also, ne, die zweite Anekdote gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Er meinte nur, oder habe ich es mir jetzt aufgeschrieben? Ja. Zwei junge Kollegen, nicht genannt, die jetzt nicht genannt werden, hätten ihm eine Zigarette hingereicht. Er hat aber sofort geschnallt, dass es ein Joint ist. Ja. Hat aber quasi mitgespielt und so getan, ne? So, oh ja, ja, ja. Heini, Heinrich meinten sie immer, Heini, ne?
Ah, Spitzname Heini.
Spitzname Geil. Heini, so, Heini hier, willst du mal ziehen oder so? Und dann hat er natürlich geschnallt. Hat dann aber so getan, als ne, so er ganz ziehen würde, so einen schönen Vietnam-Zug halt, ne, so ein bisschen, ne? Vietnam-Gesicht, ne, hat irgendwie die Zigarette zurückgereicht, hat so, oh, schmeckt doch ganz gut, ne, und ist so ganz unbeeindruckt weggelaufen. Und die beiden Kollegen haben einfach so geguckt, so, what? Und damit haben sie gar nicht gerechnet, so, dass sie sich jetzt einfach so die halbe Tüte wegzieht. ja, das war dann noch zum Abschluss eine sehr schöne Anekdote, die er uns da präsentiert hat. Ja,
haben wir wieder einen Streich gespielt, wollten die, ne?
Ja, dann sag ich doch trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht persönlich involviert war, aber du ja ein langes Telefonat hattest. Nochmal ganz lieben Dank an Heinrich Gieskes,
ja,
falls er das doch auf irgendeinem Weg irgendwann mal hören sollte. Freuen wir uns, dass wir doch da noch irgendwie einen Kontakt hatten und auch den Schauspieler noch mit ins Boot holen konnten.
Ja.
Fun Fact, Oliver Korytke hat mit Heinrich Gieskes noch zusammen bei Wilsberg sogar mal gespielt. Da sind die beiden noch mal aufeinander getroffen.
Ah, ja.
Also die alten Kontrahenten haben sich dann doch noch mal wieder gesehen. Das war, glaube ich, 2012 oder so. Da haben die beiden noch mal zusammen an einem Tisch sogar gesessen bei Wilsberg.
Ah ja,
ja.
Cool.
Ja. Das ja kann witzig. Ich noch mal genauer raussuchen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge.
Vielleicht
aber
machen wir mal eine Story dazu noch mal. Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei.
Auf jeden Fall.
Vielleicht ein ganz nettes, wie die beiden so gealtert sind.
Genau, ja, auch wenn das jetzt mittlerweile auch schon wieder fast 10 Jahre her ist, in dem Fall, dass die beiden da zusammen gedreht haben. Aber da gab es halt nochmal ein Wiedersehen. Also
ja,
immer
also
wieder.
Danke, lieber Heini.
Genau, Heini.
Lieber Heinrich,
Heini offiziell
Herr Gieskes, vielen Dank.
Genau. So, und
so, auf geht's zum Bombentrichter.
Genau,
so,
das war jetzt im Prinzip der letzte. Deswegen
genau.
Nochmal, müssen wir nochmal abschließend wirklich sagen, geil abgeliefert von Heinrich Gieskes, Ratte, wirklich mit richtig viel Leben gefüllt.
Ja.
Vom super Schurken zum verängstigten Bedrohten, der hier am Ende noch ein bisschen, ja, sich rechtfertigen muss für sein Verhalten, dass er wirklich nicht am Tod schuld ist und so weiter. Also, geile Entwicklung, geiler Auftritt und gut abgeliefert.
Ja, finde ich auch.
Muss
wirklich
man sagen.
Toll gespielt.
Und wir bleiben im Regen.
Genau.
Aber nun am
also,
Bombentrichter.
Jetzt kommt der Umschnitt und da ist, wie du schon gesagt hast, eine Kranfahrt. Ich glaube, das ist sogar wieder auf einem Kranwagen und der Kran fährt so ein bisschen durchs Gebüsch durch. Alles hat jetzt so ein bisschen mehr Bewegung. Also wir kommen ja gerade aus dem Rattenbau. da der Expositionsschuss sozusagen, wie das Auto kommt, hatte ja schon diese gegenläufige Kranfahrt. Dann hatten wir Handkamera die ganze Zeit oder Schulterkamera bei im Bau. Und jetzt auch wieder mit ein bisschen mehr Schwung, ne? Also weil das alles so ein bisschen vorangehen muss.
Genau.
Kommt der Kran durchs Gebüsch gefahren. Die Szene ist erleuchtet von den Autoscheinwerfern.
Ja.
Der Regen prasselt nur so runter. Und ich hätte da was aus dem Audiokommentar.
Oh, dann ist es wieder Zeit für Audiokommentar. Bitte.
Ja, also bevor wir da, bevor die zwei, der Peter Torwart und der Ralf Richter im Audiokommentar über den Regen sprechen,
ja.
Sagt Peter Torwart noch einmal kurz, dass es ihm ganz große Freude macht, mit so filmischen Tricks irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Dann bezieht sich auf dieses Puzzle, was sich zusammensetzt aus den verschiedenen Perspektiven. Da sagt er nochmal, das hat ihm richtig Freude gemacht. So, aber grundsätzlich, was ihm gar keine Freude gemacht hat, war dieser Dreh im Wald. Er hat gesagt, das war echt eine Katastrophe, das zu drehen. Das war in einem Wald, also anscheinend war es nicht der Bombentrichter, das hätte er bestimmt sonst gesagt, in einer Senke, wo sich das ganze Wasser gesammelt hatte. Und das war, die haben wieder Sprenkler angeworfen, das ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr gleichbleibender Regen die ganze Zeit und die sind einfach so pitschnass, ey, das kann ich mir richtig vorstellen, dass das unangenehm war.
Schlammschlacht sondergleichen.
Voll. Und Ralf Richter mischt sich dann sofort ein, der hat ja schon mal darüber erzählt, wie geil das ist, im Regen zu drehen. Also es ist ätzend in dem Moment für Schauspieler, für Crew, für alle, ne? Allein schon der Kran, weißt du, wie aufwendig und ätzend das ist, die Kamera das auf dem Kran, das musst du alles einpacken, regensicher machen und so und das ist echt super nervig.
Ja.
Und dann hast du dann irgendwo eine trockene Stelle irgendwie, das ist wirklich anstrengend. Und dann sagt Ralf Richter aber nochmal, das ist unangenehm, aber für den Zuschauer toll, das sieht schön aus, das ist romantisch, das ist märchenhaft, das ist entrückt.
Oh, der Feingeist ist
der Wirklichkeit entrückt.
Der Wirklichkeit entrückt. Und man muss nicht selber im Regen stehen, sagt er, das ist auch gut. Und er sagt auch, also Film Noir ist ja immer im Dunkeln und im Regen gedreht und man sieht, man hört auch nochmal, dass es, also Ralf sagt, das ist unangenehm für alle, für die Schauspieler, für Crew, für alle, aber für den Zuschauer ist es mega geil, deswegen macht er das immer gerne, im Regen drehen. Und er sagt, Film Noir, den ich ja, wo ich ja auch oft schon, was die Lichtstimmung angeht, drüber gesprochen habe, ist immer im Dunkeln und immer im Regen. Und da sagt Peter Torwart auch, dass sie sich ja bewusst auch daran orientiert haben am Film Noir. Außerdem findet natürlich hier so eine Reise statt. Und da gibt es einen großen Kontrast, weil der Film fängt im strahlenden Sonnenschein an. Ne? Wir erinnern uns nur das Bild, was du gerade schon angebracht hast. Kek verlässt das Haus und die Sonne scheint. In seinen Schlappen muss er die Sonnenbrille aufziehen und so. Also das ist ein ganz anderer Kek, ist eine ganz andere Welt, in der wir da unterwegs sind.
Volle Kanne.
Und jetzt ist hier düsterer, finsterer Mock und Film Noir und so. Also das ist
und eine Leiche,
so
die
gemacht.
Sie da ausbuddelt.
Genau,
eine Leiche also ausbuddelt. Und das ist ja alles, wie lange ist das her? Ein Tag?
Ja, ja,
zwei?
Maximal. Also ein bisschen geschlafen.
Eine Nacht, das war gestern.
Cake. Ja, vor gestern. Genau, ja. Weil gestern wurde der Tresor im Forellenzuchtbecken versenkt. Und heute quasi mit Tageslichteinbruch stand Andi ja schon wieder beim Kampfmann auf der Matte und dann haben das Unheil ja seinen Lauf über den Tag verteilt. Also es sind einfach zwei Tage.
Wahnsinn. Haben die beiden sich ja verstritten und jetzt wieder vertragen quasi.
Genau.
Am Grab haben sie sich ja verstritten.
Genau.
Also das ist ein halber
Tag
her.
Und die gehen
her,
jetzt wieder zum Ort des Streits zurück.
Wahnsinn.
Und das Geile daran ist ja, ich finde, also da muss ich nochmal Ralf Richter wirklich, muss ich sagen, Chapeau, dass er das genauso sieht, weil am Ende zahlt
Chateau
sich
heißt das
Chateau, wie der Franzose sagt. Ja, Tel Aviv, wie der Franzose sagt, ist auch gut. Auf jeden Fall, es lohnt sich ja, weil die Atmosphäre, die du damit generierst, das lohnt sich einfach, auch wenn das eine Qual ist, das alles umzusetzen. Aber die Atmosphäre, die du damit transportierst, bildlich, da lohnt sich einfach, weil es sieht auch einfach geil aus. Und die Stimmung, die du erzeugst, das ist.
Es ist für immer, ne?
Ja,
der Dreh hat ein paar Wochen gedauert oder lass es mal irgendwie 3 Monate gewesen sein. Mhm. Und jetzt ist 21 Jahre später. 22
Stehen
Jahre
wir
später,
hier und reden darüber,
ja, genau,
wie geil
und reden
das ist.
Darüber, ne? Und da denken sich doch alle, also dann ist man, glaube ich, im Nachhinein wirklich froh, wenn man die extra Meile gegangen ist, wenn man die extra Mühe reingesteckt hat und wenn es lange gedauert hat und scheiße war, wenn man sich die Mühe gegeben hat.
Ja.
Ich hatte ja gerade schon den Kalenderspruch und jetzt nochmal ein filmspezifischer Kalenderspruch.
Ah.
Pain is temporary, film is forever.
So. Rain is temporary. Film is forever.
Das ist so, so
tough times never last, only tough people last.
Klassischer Begriff oder ein klassischer Spruch aus der Ausbeuterbranche.
Ja.
Ja, ist gerade ziemlich scheiße, aber hey, denk an die Kunst. Ja.
Zur Übersetzung genau.
Klar, nee, wir haben jetzt kein Mittagessen, obwohl wir schon 12 Stunden drehen, aber Pain is temporary. Film is forever.
Ja, das ist natürlich die Übersetzung. Also Schmerz ist zeitlich begrenzt.
Ich habe gerade persönliche Vendetta am Laufen.
Schmerz ist zeitlich begrenzt, Film ist für immer, für die Ewigkeit, das ist es. Und das gilt für Regen auch vielleicht. Ja, Regen ist auch immer zeitlich begrenzt, irgendwann wird es wieder geil.
Es ist zwar scheiße, genau, und das ist halt aber das, was Ralf ja auch gesagt hat, es ist irgendwie alles unangenehm, aber es zahlt sich nun mal aus, weil der Zuschauer eine geile Stimmung geliefert kriegt, die du sonst so gar nicht empfinden kannst beim Zuschauen, weil diese Stimmungsschwankungen, die wir jetzt hier erleben, die zeigt sich auf dem Bild und über den Ton und du wirst quasi mit da runtergezogen in dieses dunkle Grab, was da jetzt am Ende auftaucht, weil die Scheinwerfer das so ein bisschen drüber beleuchten und wir kriegen dann so, was wir in dieser Minute jetzt abschließend noch sehen, ist Andi, der so in Russenhocke vor dem Grab und vor dem aus dem Grab herausgezogenen auf dem Boden liegenden Schlucke so hockt. Und dann sagt er noch, hier ist nichts und legt dann noch irgendwas an die Seite, was er noch durchgewühlt hat. Wahrscheinlich haben die das komplette Grab nochmal unten durchsucht, weil die haben ja alle Plörren aus dem Kofferraum einfach da reingeballert. Ne? Selbst irgendwie, was war das noch? Ein Kanister und alles, was man noch loswerden wollte, rein da. Und Kek entgegnet dann nochmal, hast du in den Hosentaschen nachgesehen? Die Pointe dazu müssen wir nächste Woche besprechen. Aber da wird dann nochmal drauf eingegangen, dann doch mal in Körpernähe zu suchen. Auch wenn man sich wirklich überwinden muss und auch davor sich ekeln wird, irgendwie eine Leiche zu berühren. Es muss nach dem Schlüssel gesucht werden und dann sagt Kek, vor allem sagt Kek, dass Andi das machen soll, weil Kek ja immer noch mit seiner Hand eingeschränkt ist, dürfen wir auch nicht vergessen. Da versucht jetzt Kek jetzt wieder das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, was zu tun ist. Und darüber müssen wir nächste Woche sprechen, weil ich bin jetzt für meinen Teil am Ende meiner Notizen.
Auf jeden Fall.
Ja, bin auch am Ende. Ich wollte aber eine Kleinigkeit nur noch mal sagen, einmal kurz noch mal ein großes Lob aussprechen und dass ich das wirklich sehr bemerkenswert finde. Nicht jetzt nur nach meinem großartigen Telefonat mit dem lieben Ralf Richter, sondern auch viele Sachen, die im Audiokommentar zur Sprache kommen, dass ich das wirklich klasse finde, was Ralf Richter da für eine Weitsicht auch hat auf die Dinge und das Gefühl für was der für ein Gefühl hat für die Wichtigkeit von den kleinen Dingen, für die Wichtigkeit des Films auch, dass er anscheinend seine Projekte immer so macht, dass die für immer sind, ne? Und dass er auch bereit ist, da im Regen zu stehen und so weiter und dass er das so empfindet, dass das zu seiner Arbeit gehört, was zu erschaffen, was lange hält und die bestmögliche Variante ist, sozusagen. Ja, weil fällt mir immer mehr auf, wenn ich jetzt auch im Audiokommentar höre und was wir so gesprochen haben und so. Ja. Das finde ich schon echt klasse. Ich glaube nicht, dass das bei jedem Schauspieler so ist. Also hier und da gibt es ja auch wohl Schauspieler, die genießen den Ruf, etwas schwierig zu sein und die du jetzt nicht einfach da stundenlang in den Regen stellen kannst, ne, freiwillig. Ja. Und dann machen die noch Witze zwischendurch. Einfach so für die Stimmung, damit die Stimmung gut ist. Und ich habe das Gefühl, der Ralf hat da wirklich einen ganz tollen Blick.
Ja, ein Feingefühl einfach. Ne?
Feingefühl, allem, ja.
Weil am Ende geht es ja darum, für wen machst du das? Für den Zuschauer. Der Zuschauer soll ruhig, vernünftig entertaint werden, der soll was mitnehmen, der soll das im Gedächtnis behalten, dass man auch über 20 Jahre später immer noch darüber spricht, so wie wir das jetzt machen. Und das machst du nicht, wenn du deine Rolle so mit angezogener Handbremse spielst, sondern nur wenn du alles reinsteckst, dann lohnt sich das am Ende auch und man kann sich dran erinnern. Dann ist es wieder Film ist forever. Und das ist halt eine gute Intention eigentlich, die man auch im Leben generell haben sollte. Man sollte immer in die Sachen, die man liebt, alles reinstecken, damit es am Ende einfach dich erfüllt. Ja, ist so. Das klingt jetzt mega schnulzig, aber es ist so.
Erstens, that's what she said, zweitens.
Man sollte immer alles reinstecken.
Nein, ich fand's schön.
Wenn man etwas liebt, sollte man alles reinstecken.
Ja, aber wenn du was liebst, wenn du was gerne tust, Liebe tust, dann pack da alles rein. Guck mal, ich spreche jetzt zum Beispiel auch aus der
Perspektive. Ich finde das auch toll.
Also viele der Hörer, die es bis heute durchgehalten haben, Folge 95, wow, Baby, haben vielleicht auch mit aufgeschnappt, dass ja nicht nur der liebe Simon, sondern auch ich auch musikalisch unterwegs ist. Und da spreche ich ja aus der Perspektive auch, weil es ja auch eine Form der Kunst, eine Musikdarbietung, vor allem eine Live-Performance. Und wenn du da nicht alles reinsteckst, du machst es ja nicht nur für ein Release auf CD und dann ist die Musik halt da, sondern was du gerne und mit Leidenschaft machst, ist eine Live-Performance auf einer Bühne vor Publikum. So, und wenn du da nicht volle Kanne alles reinlegst, dann hat der Zuschauer am Ende da auch keinen Bock oder geht nicht mit irgendwas und behält nichts im Kopf oder so. Du musst immer alles da reinstecken, damit die Leute geil unterhalten werden. Das ist meine Intention, wenn ich auf die Bühne gehe.
So wie wir in diesem Podcast.
So sieht's nämlich aus. Da haben wir den Bogen jetzt geschlagen.
Okay, danke. Jetzt
genug Selbstbeweihräucherung. Jetzt moderiere ich die Scheiße
auch,
hier schnell ab.
Sind auch nur noch 10 Folgen.
Ja. Zehnmal nur noch und dann ist Ende.
Wir werden noch die Zeit finden, sentimental zu werden, wenn das Ganze hier langsam ein Ende findet. Aber da sind wir noch lange nicht angekommen.
Wer wohl zuerst heult.
Wir gehen auch noch die Extrameile, Freunde. So sieht's nämlich aus. Also, nächste Woche lösen wir die Pointe um die Hosentaschen von Schluckes Overall auf. Wir beschäftigen uns mit Schluckes Leiche nochmal ein bisschen mehr, als uns eigentlich lieb ist. Und dann schauen wir mal, wie sich die Sache mit dem Schlüssel entwickelt. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr alle wieder einschaltet. Schön, dass ihr dranbleibt. Boah, hab ich Bock drauf, noch weiterzumachen. Geil, ey. So, und auf jeden Fall, ich freue mich auf nächste Woche. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüssi.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch.
Tja, was hätte ich jetzt noch zu sagen? Also eigentlich
nix. Gar nix. Das ist mir zu blöd hier. Ich hau ab.
Sehr gut. Sehr gut. Oh Mann.
Macht's gut, Leute. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.